Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, deinem Podcast für Training, Ernährung und Performance im Bodybuilding, Natural Bodybuilding als auch im Powerlifting. In jeder Episode, die wir hier aufnehmen, möchten meine Gesprächspartner und ich unser Wissen mit dir da draußen teilen. Das Wissen konnten wir uns im Rahmen der vergangenen Jahre durch die Zusammenarbeit mit Klienten als auch eigenem Research sowie intensivem Austausch mit Kollegen als auch unserer Erfahrung aneignen. Auch in dieser Folge hatte ich mal wieder einen extrem guten Gast für euch mit am Start, und zwar Anthony Kupe. Anthony kenne ich schon einige Jahre mittlerweile, glaube ich. Und zwar war er schon des Öfteren Gast auf anderen Podcasts und ich kenne ihn mittlerweile auch schon etwas länger persönlich, da ich des Öfteren mal in Wien unterwegs bin und er dort im Gym immer wieder vertreten ist. Und ja, so entstand zusammen mit Anthony auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Episode, in der wir besonders über das Thema Physiotherapie reden. Das Thema Physiotherapie ist auch im Kraftsport immer wieder Thema und stellt für jeden eine Sicherheit dar, sage ich mal, bei Verletzungen. Wenn man eben nicht mehr weiß, wie man weitermachen soll, kommt es immer wieder dazu, dass Athleten als auch normale Menschen sich ja der Physiotherapie widmen und ja von dieser Hilfe erwarten. Und in dieser Episode gehen wir ganz genau darauf ein, wie Physiotherapie dir persönlich helfen kann und wie du vielleicht auch an diesen Approach der Physiotherapie herantreten solltest, sodass du ihn für dich wirklich effektiv nutzen kannst und natürlich auch einen Übertrag auf dein Krafttraining und auch auf deine persönliche sowie sportliche Entwicklung schaffst. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Episode und hoffe, sie wird euch gefallen und euch auch persönlich weiterbringen. Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcasts. Heute habe ich einen für mich ganz besonderen Gast am Start, und zwar einen Kollegen, einen Physiokollegen, den Anthony Kupe. Anthony, ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier mit in der Show am Start bist, und ich habe es eben schon auf Instagram angekündigt. Ich freue mich extrem auf die Folge. Ich denke, das wird eine Folge sein, die sehr, sehr vielen Leuten extrem guten Mehrwert bieten kann, einfach weil wir da auch, denke ich, einen ganz guten Austausch schaffen werden. Aber jetzt erstmal, Anthony, wie geht's dir und wie bist du heute in die neue Woche gestartet?
Hey, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich, glaube ich, mindestens genauso sehr wie du. Mir geht's sehr gut. Ich bin sehr gut in die Woche gestartet. Mein Hund hatte leider Durchfall, weil er am Wochenende Geburtstag hat und etwas zu essen bekommen hat, was er nicht ganz gewohnt war. Deswegen waren wir noch ein bisschen länger in der Früh spazieren.
Schokolade.
Nein, so ein Fleisch, das war ja eigentlich eh gekocht, aber er hat es einfach nicht vertragen. Aber sonst geht es mir ganz gut, sonst bin ich wie gewohnt motiviert in die Woche gestartet.
Nicht schlecht, mein Lieber. Wenn ich gerade, jetzt ist es mir gerade auch nochmal eingefallen, wo du gesagt hast, dein Hund hat Durchfall. Du warst ja auch so ein bisschen betroffen von dem Covid-Fall, ne?
Stimmt, ja.
So, und ich würde ganz gerne einfach hier mal so ein kleines... Bevor wir jetzt mit dem Podcast eigentlich anfangen, kannst du vielleicht mal so ein paar Eindrücke davon geben. Einfach, weil ich denke, dass es immer noch nicht bei vielen Menschen angekommen ist, dass es tatsächlich sowas gibt. Ne? Also man mag es kaum glauben, aber es wird ja immer noch verneint, dass es diese Covid überhaupt gibt. Vielleicht einfach nur mal so ein paar kleine Dinge von dir, wie das war, wie das kam, wo du es geholt hast vielleicht.
Ja.
Und jetzt, wie es auch danach für dich war, ob du sagst, okay, es war wirklich tatsächlich schlimm oder wie du betroffen halt warst, ja.
Ja, also ich habe die Woche wahrscheinlich realisiert, wo ich es bekommen habe, weil das war eigentlich die ganze Frage, die für mich noch ein bisschen unklar war. Also mein letztes Praktikum war Neurologie, also ich bin ja noch im letzten Jahr des Physiostudiums und bei uns sind ja jetzt eigentlich nur noch Praktika geplant, die theoretische Ausbildung ist abgeschlossen. Und ich war auf der Neurologie in einem Spital, was bei uns in Wien relativ viele Covid-Fälle hat. Und meine Station war noch dazu unter einer Covid-Station. Es war aber eigentlich trotzdem alles sehr gut organisiert und ich hatte immer eine FFP2-Maske oben, hatte also nicht damit gerechnet, dass ich es dort bekommen habe. Also ich dachte eher, dass ich es in der Bahn bekommen hätte, also U-Bahn, wie wir hier sagen, weil die immer sehr, sehr voll war und da tragen viele Leute ihre Maske nicht und ist halt nicht gelüftet und so weiter. Aber dadurch, dass jetzt dort so viele Fälle sind und auch andere Praktikanten krank geworden sind, habe ich es ziemlich wahrscheinlich dort bekommen. Und das Lustige war auch, dass du Schlaganfallpatienten hattest, die so seit 6 Wochen im Krankenhaus waren und plötzlich Covid hatten, davor aber negativ waren. Das heißt, die einzige Möglichkeit war, dass ich es im Krankenhaus bekommen habe. Ja, also ist das Krankenhaus tatsächlich wirklich ein relativ krasser Hotspot. Und ja, ich habe am Anfang eigentlich geglaubt, ich habe einfach nur eine normale Grippe. Da war ich gerade mit dem Hund spazieren und habe plötzlich gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Habe so Schüttelfrost bekommen und so. Und am nächsten Tag halt aufgewacht mit ziemlich, ziemlich starken Gliederschmerzen. Also ich kenne mittlerweile auch schon einige Leute, die es haben. Und die haben eigentlich alle vom gleichen Symptom berichtet. Also so richtig harte Gliederschmerzen. Und am Anfang denkst du dir die ersten paar Tage, okay, du hast halt die Grippe und liegst halt sehr viel herum und hast halt deswegen so Rückenschmerzen. Aber das war eigentlich für mich das was am stärksten war. Es hat dann relativ lange gedauert mit dem Testen. Ich habe erst nach 6 Tagen das Ergebnis gehabt und so. War dann positiv, aber der ganze Schüttelfrost und Fieber und Gliederschmerzen so haben eigentlich nach 3 Tagen dann schon wieder stark nachgelassen. Also deswegen habe ich auch vor einem positiven Testergebnis noch geglaubt, ich sei negativ. Und dann kam es dann halt positiv, okay. Hatte zum Glück extrem wenige Sozialkontakte, musste eigentlich nur sehr wenige Leute anrufen und die waren dann zum Glück auch alle negativ. Das war super. Und ich hatte dann aber plötzlich, als ich eigentlich geglaubt hatte, dass alles wieder gut ist, habe ich dann auch wieder einmal trainiert, ganz, ganz locker. Und hatte dann am 7. oder 8. Tag auf einmal wieder einen krassen Fieberschub. Wobei es mir eigentlich davor die ganze Zeit gut ging. Das, was ich halt gemerkt hatte, war, dass ich noch manchmal Kopfweh hatte und ein bisschen leicht ins Schwitzen gekommen bin. Ich hatte noch einen krassen Fieberschub, wo ich mir dann schon gedacht habe, okay, was geht jetzt ab? Ja, warum? Ich bin ja eigentlich schon wieder gesund. Und an dem Tag ist dann noch starker Husten dazugekommen, der davor eigentlich nicht da war. Und am 11. Tag hatte ich dann noch einmal so einen Fieberschub. Und das war dann auch ein Tag, das weiß ich noch, so ein Samstag, wo ich so 50% der Zeit gehustet habe.
Da habe ich mir auch schon hast du das so wirklich selbst für dich dokumentiert? Weil du erzählst gerade so Tag 4, Tag 6,
nein, das war,
Tag
11,
als ob das wirklich so...
Ich habe es deswegen, ich weiß deswegen die Tagesnummern quasi, weil ich im Praktikum so viele Stunden verpasst habe. Also fürs Physio, du musst ja für die Ausbildung halt immer diese 130 Stunden pro Praktikum haben. Und ich wusste ganz genau, wie viele Tage ich schon verpasst hatte. Und deswegen wusste ich, wann könnte ich vielleicht wieder ins Praktikum, wann bin ich wieder gesund. Deswegen weiß ich das noch so im Nachhinein, sonst hätte ich ja keine Ahnung, welcher Tag das war. Und hatte dann eben wirklich diesen Tag, wo ich 50% der Zeit mit Husten verbracht habe. Und als Athlet bringst du dann natürlich sofort Panik. Also davor habe ich mir halt nichts gedacht. Und an dem Tag habe ich mir dann gedacht, mit dem Fieberschub noch, fuck, was ist, wenn ich jetzt urlang nicht trainieren kann? Was wenn ich jetzt wirklich was richtig Böses habe und so? Und es hat sich dann herausgestellt, ich bin dann zum Arzt, dass ich eine Lungenentzündung hatte. Und jeder, der schon mal... Als Folge dann, genau. Ja. Also die Lungenentzündung hat erst richtig Fahrt genommen, als ich eigentlich schon wieder negativ war und die Symptome nicht mehr so stark waren. Und das klingt halt am ersten Moment wirklich böse, weil die Lungenentzündungen, die ich gesehen habe, ich hatte zum Beispiel mal ein Pulmonologie-Praktikum, also Lunge und Herz und so, und da ging es den Leuten richtig dreckig. Aber Lungenentzündung ist halt auch wieder etwas wie jede andere Krankheit, die halt, das ist halt auf einem Kontinuum, und ich war zum Glück anscheinend eher relativ leicht betroffen.
Ja.
Und natürlich denkst du dir am Anfang als Athlet, ich war ja noch nie irgendwie krank, ich hatte noch nie irgendwas, denkst dir halt am Anfang ein bisschen, warum hat es mich jetzt so hart erwischt, das kann doch gar nicht sein, ich bin jung, ich bin ohne Vorerkrankungen. Und dann habe ich mir gedacht, was ist denn jetzt mit meinem Immunsystem, ey? Da sagt immer jeder Training, Immunsystem und so. Aber der Vorteil der ganzen Geschichte war wahrscheinlich, das ist meine Theorie, dass, weil mein CRP-Wert war dann eigentlich auch schon am zweiten Tag, als ich positiv getestet wurde, schon sehr, sehr hoch. Er war fast bei 30. Also das könnte alles dafür sprechen, dass mein Immunsystem relativ gut war darin, die ganzen Krankheiten zu bekämpfen. Aber es bringt dir wahrscheinlich nicht so viel bei der Tatsache, ob du es überhaupt bekommst. Weil wenn dich jemand, also wenn du einfach genug Viren einatmest oder wie auch immer, hast du es halt sehr wahrscheinlich. Ja. Und mich hat es dann halt relativ hart erwischt, aber mein Immunsystem war dann doch so gut, dass es so gut bekämpft hat, auch ohne Cortison oder so, dass ich jetzt eigentlich schon wieder bei 100% bin und ganz normal atmen kann und ganz normal trainieren kann.
Ich finde es interessant, dass du das sagst, dass man die Sache trotzdem oder dieses Covid auch schnell bekommen kann, allerdings das Ganze wieder gut verarbeitet. Und ich finde, das ist auch bei mir, also wenn ich jetzt einfach mal so rückblickend darauf schaue, wann ich letzten Endes mal krank war oder wann Klienten mal krank waren, egal was für eine Krankheit sie eigentlich hatten, ne, immer ging es relativ schnell. Also ich kann mich selten daran erinnern, dass irgendjemand über eine Woche mal krank ist. Ne? Und das ist halt, wenn ich jetzt andere Leute in meinem Umfeld oder damals auch in der Schulzeit, also im Physiopraktikum und so weiter und so fort angeschaut habe, die sind alle länger krank. Also so Im Schnitt sind Nicht-Sportler, und ich sage jetzt auch mal die Sportler, die halt eben nicht so auf die Ernährung etc. achten, die sind deutlich länger krank und werden auch noch zusätzlich öfter krank. Also, aber was mir wirklich stark aufgefallen ist, ist wirklich so, dass du eine Krankheit sehr, sehr schnell verarbeitest. Voll. Also so, ich habe auch nie länger mal irgendwie, wie du schon sagst, so Gliederschmerzen oder so, klar hatte ich auch schon, aber so, ich weiß, okay, ich bleibe dann 3 Tage zu Hause, ich weiß, was ich zu tun habe, ne? Und dann geht es mir auch relativ fix wieder gut. Natürlich ist das nie ein ja, Fixum so, dass man sagt, okay, das ist immer so und das ist bei jedem so, aber es ist auf jeden Fall eine persönliche Beobachtung, die ich so in der letzten Zeit treffen konnte. Ja. Sag mal, wie war es denn bei dir mit dem Hunger erstens und vor allem auch Schmecken und Riechen? Ist ja, hängt ja irgendwo auch in Verbindung. Voll. Hast du da irgendwas gemerkt? Aber es ist ja eigentlich dadurch, dass du schnell die Lungenentzündung hattest, war es wahrscheinlich wieder nichtig, oder? Aber ich habe Kollegen, die sagen halt, die es hatten, ja okay, ich habe 8 Wochen danach halt immer noch keinen Geschmack. So.
Bei mir war es so, dass ich, also mit den harten Symptomen, Fieber und so, das war ja auch relativ schnell weg, wie gesagt. Und ich hatte dann am zweiten oder dritten Tag, hatte ich keinen Geschmack und nichts gerochen. Also ich habe mehr gerochen, als ich geschmeckt habe. Und das war dann aber am vierten Tag, glaube ich, dann wiederum schon wieder weg. Also das war bei mir eine der Symptome, die relativ kurz blieben. Auch diese Müdigkeit, ich hatte, weil das ist ja auch etwas, was Leute berichten, dass sie das wochenlang noch haben. Ich habe die ersten Tage, wo ich halt die starken Symptome hatte, so 16 Stunden oder so geschlafen, also verteilt. Also ich bin aufgewacht, aufs Klo gegessen, sofort wieder hingelegt und war halt insgesamt so 16, 17 Stunden im Bett. Und das war dann aber auch nach 4, 5 Tagen wieder weg. Also ich hatte, also mir kam es so vor, dass ich die Symptome extrem stark hatte teilweise, aber nur sehr kurz. Weil ein Kollege von mir, der auch positiv war vor einer Weile, der hat so nach 4 Wochen gesagt, dass er immer noch super müde ist und Training einfach nicht richtig läuft, weil er einfach so träge ist die ganze Zeit. Ja. Und das hatte ich zum Glück nicht.
Ja, krass. Ich fand es jetzt auch deshalb so interessant, mal mit jemand persönlich zu reden, weil ich tatsächlich immer noch keinen persönlich kenne oder beziehungsweise noch keinen Austausch irgendwie als Möglichkeit gesehen hatte. Weil es immer nur in Instagram-Stories und so, weißt du, dann siehst du, der hat das, die hat das, aber da hast du ja auch keinen Bock, immer mal jemanden so direkt zu fragen. Und jetzt habe ich gedacht, so ist es vielleicht, oder befinden sich viele Leute auch in der Situation wie ich und haben einfach noch keinen im Umfeld, der es hatte. Und da ist es vielleicht schon mal ganz cool zu hören, was überhaupt passiert. Aber darum soll es ja heute prinzipiell gar nicht geben. Auf jeden Fall erstmal Dankeschön für die Einblicke. Ich denke, wie gesagt, kann bestimmt dem einen oder anderen helfen oder interessiert bestimmt den einen oder anderen. Aber heute soll es eigentlich grundsätzlich erstmal darum gehen, wie die Physiotherapie oder um Physiotherapie allgemein, was Physiotherapie ist, wie sie angewendet wird im Kraftsport, wie sie angewendet wird gerade im Bodybuilding und Powerlifting und vielleicht auch so ein bisschen der Wandel der letzten Jahre einfach nochmal so ein bisschen erleuchten, weil da hat sich schon einiges getan. Das weißt du, das weiß ich, weil wir halt eben jetzt in dieser Zeit auch groß geworden sind, aber für viele ist Physiotherapie, glaube ich, immer noch so only hands-on. Und ja, ich gehe halt mal kurz zur Physio, der knetet nicht mal durch, dann wird das halt nochmal, ne? Aber Toni, bevor wir jetzt damit anfangen, kannst du erstmal so ein paar Informationen überhaupt zu dir geben, dass die Leute wissen, was für ein Background du hast, egal ob das jetzt in der PT-Richtung ist oder ob du jetzt sagst, als Athlet, ne, als Coach, du bist ja schon recht gut und breit gefächert vertreten.
Ja, zu der vorigen Geschichte noch ganz kurz. Also was wir natürlich nicht wollen, ist, dass wir da irgendwie Angst schüren. Und ich bin auch extrem froh, dass ich kein Politiker bin, weil meiner Meinung nach, ich habe wirklich mit auch sehr eloquenten Freunden von mir viel in letzter Zeit geredet drüber. Ich glaube, es ist unmöglich, es allen recht zu machen. Ja. Also deswegen, geht nicht. Ich will auch überhaupt keine Angst machen, aber gleichzeitig auch als Physio irgendwo, dass man es einfach sehr ernst nimmt.
Bewusstsein schaffen,
das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und deswegen finde ich es auch super, dass du es angesprochen hast. Ja, zu mir, ich bin 26. Ich habe nach der Matura bei uns, also das Abitur bei euch, gleich gewusst, dass ich Trainer werden will. Das war wahrscheinlich eine der glücklichsten Sachen in meinem Leben, dass mir das einfach so eingefahren ist. Ich habe trainiert, seit ich 13, 14 war. Und bin danach, nach der Schule, sofort irgendwie zum Penny an die Kassa arbeiten gegangen, also so ein Supermarkt. Habe Geld gespart und mir sofort einen Trainerkurs geleistet. Und bin also Trainer seit 2013. Und
hast du da bei Intelligent Strength?
Nein, leider, da kannte ich es noch nicht. Also damals gab es die Ausbildung, glaube ich, noch nicht. Das war ein Jahr davor, vor dem ersten Jahr Lehrgang, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Es gab diese Outdoor-Workouts, aber ich habe halt nicht die Ausbildung gemacht, leider. Und dann habe ich Wirtschaft studiert, weil ich eher geglaubt habe, ich muss etwas machen, was lukrativ klingt und meine Eltern happy macht. Habe aber dann die ganze Zeit schon mit Physio geliebäugelt und dann im vierten Semester Wirtschaft abgebrochen, mich dreimal für Physio beworben. Also ich war schon die ganze Zeit in dieser Bubble drin, war mit Physios befreundet und habe das alles mir schon ein bisschen durchgelesen, was es da so gibt. Aber musste mal 3 Jahre warten, weil es halt in Österreich nicht so leicht ist, reinzukommen. Und ja, das ist halt so mein Werdegang. Also ich mache relativ viel Personal Training, etliche Stunden an Geräteeinführung und das alles, das gehört alles dazu. Das will ich auch nicht missen. Ich bin mittlerweile einfach selbstständig, mache PT nur noch im Gym. Also habe auch aufgehört mit diesem durch mehrere Gyms fahren. Habe einfach den Luxus, dass ich es nur noch im Gym machen kann und darf.
Also für alle Leute, das Gym, genau. Das Gym. Das Intelligent, genau. Strength. Ich denke, der ein oder andere hat es nicht verstanden gehabt.
Genau, wir sagen immer im Gym, genau, ja. Das Gym. Da mache ich meine ganze Arbeit, bin aber auch online vertreten. Online habe ich ein bisschen mehr die Leute, die eher auf Bodybuilding aus sind oder zumindest sagen, dass sie maximal hypertrophieren wollen. Und so habe ich das für mich ganz cool gesplittet, weil ich es sehr interessant finde, auch aus Physio-Richtung oder Physio-Bezug einfach zu sagen, okay, ich mache PTs auch mit Leuten, die jetzt, keine Ahnung, gerade schwanger waren und jetzt wieder richtig fit werden wollen, wie sie davor waren, oder mit älteren Leuten, die halt einfach präventiv was machen wollen, oder halt auch mit jemandem, der, keine Ahnung, bei der Militärpolizei ist und irgendwie super fit sein will. Da mache ich halt mit verschiedensten Leuten was, und online habe ich dann halt eher die Bodybuilder, wo halt unsere Passion dann drin liegt. Und ja, sportlich Natural Bodybuilding, habe 2018 meine zweite Prep gemacht mit 3DMJ damals und durfte in England und Amerika 3 Wettkämpfe machen, was eine sehr, sehr coole Erfahrung
war. Du warst auch in Amerika, ja?
Ja, voll.
Wo warst du da?
In England war ich in Birmingham, da war ich bei der BNBF, und in Amerika war ich in Kentucky und, boah, das weiß ich schon gar nicht mehr.
Bei der WMBF?
Nein, ich war NJA war der zweite Wettkampf. NJA war in Illinois, glaube ich. Und der erste Wettkampf war, ich weiß schon gar nicht mehr, welcher Verband das war. Es war nicht WNBF. Es war auch eher ein kleinerer
IPF?
Verband. Auch nicht IPF. Es gibt so viele Nelly-Verbände in Amerika, mir fällt schon gar nicht mehr.
Das ist.
Vielleicht fällt er mir später ein. Also der zweite war auf jeden Fall NJA. Ja. Und der erste weiß ich gar nicht. Ich habe damals mit Cliff Wilson geschrieben und ich habe ihn gefragt, an welchen Samstagen ich quasi in Amerika bin, und er hat mir sofort die 2 rausgepickt. Das waren ganz gute Choices, das waren sehr angenehme Shows.
Okay. Ja, mit Cliff, da hast du auf jeden Fall auch einen guten Ansprechpartner.
Ja, voll, der kennt sich ja super aus. Er weiß ja sofort, okay, wo bist du? East Coast, West Coast? Okay, ja, schau dir mal die Show an und so. Also es war perfekt, ihn da zu schreiben.
Ja, und Erfahrung?
Ja.
Zum Nachhinein?
Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, ja. Gewonnen habe ich da nur bei der zweiten Show die Junioren. Da waren nur 3 Leute, das war jetzt nicht so schlimm. Aber die Erfahrung war einfach, dass ich das nächste Mal noch leaner werden muss. Das war so die Gesamterfahrung, die mir sehr viel wert war. Es war nämlich schon mein zweiter Anlauf und ich war noch immer nicht so lean, wie ich es eigentlich gern gehabt hätte. Aber gut, das sind einfach Sachen, die am Anfang vielleicht ein bisschen wehtun, aber die realisiert man dann, schaut einfach drüber, und das nächste Mal läuft es dann besser. Also ich kann es wirklich empfehlen, zu traveln, wenn man Shows macht. Teilweise vielleicht ein bisschen anstrengend. Ich war nämlich auch alleine in Amerika. Aber hat super viel Spaß gemacht. Ich bin generell.
Du warst ganz alleine?
In England nicht, in Amerika schon, ja.
Wow, crazy.
Aber ich habe überhaupt kein Problem damit, alleine zu reisen. Also, es ist etwas, was relativ cool ist. Erst recht, wenn du in diesem Bodybuilding-Fokus bist. Weil dann kannst du noch irgendwie 2 Stunden in den Supermarkt laufen und kommst irgendwie vor wie in Disney World. Also, das hat schon ganz viel Spaß gemacht. Und was auch schön war, meine halbe Familie lebt in Kanada. Und ich bin zwischen den 2 Shows nach Kanada geflogen, konnte die natürlich treffen. Also ganz alleine war ich dann doch nicht.
Aber auch krass, dass du halt alleine auf dem Wettkampf fährst, ne? Weil das sind ja doch schon immer ein paar Sachen, die man ganz gerne nochmal mit Leuten zusammen macht, ne? Einfach so das Monitoring, jetzt check mal die Form, guck mal, stimmt das, dieses Posing, Farbe vielleicht, aufpumpen und so. Das ist ja, also, ist schon eine kleine Herausforderung, das Ding alleine zu machen. Also Respekt an jeden Athleten, der alleine auch zum Wettkampf fährt. Ich weiß noch damals bei meinem ersten Wettkampf auf der ANBF, da waren auch ein paar Athleten alleine. So, ne? Hast du auch schon gesehen, die sind ein bisschen erfahrener, aber ich dachte halt so, what?
Ja, also ich würde es nicht für den ersten
Wettkampf. Wie kannst du es übers Herz bringen, so da alleine hinzugehen? Ja. So, ey, hart.
Ja, für den ersten Wettkampf würde ich es nicht machen. Aber ich habe beim zweiten in Amerika, wo ich eben alleine war, habe ich dann halt einfach den Organisator der Show gefragt, ob er mir Streamtan auf den Rücken schmiert. Und sonst habe ich es ja überall selbst hinbekommen. Also wenn man einfach offen ist und die Leute anspricht, dann findet man da auch viel Hilfe.
Ja, krass. Aber voll nice. Ja. Alright, mein Lieber, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein gutes Intro von dir bekommen. Ich denke, die Leute können da schon mal ein bisschen sehen, welche Expertise du mitbringst. Ich halte auf jeden Fall sehr, sehr viel von deinem Wissen. Deswegen freue ich mich auch, dass du hier für diese Episode gerade mit hier am Start bist. Und zwar, ja, wollte ich zu Beginn erstmal das Thema Physiotherapie so ein bisschen erläutern. Und zwar einfach, was ist deiner Meinung nach, was beinhaltet der Begriff Physiotherapie überhaupt?
Das Erste, was zu mind kommt, ist für mich eigentlich immer Funktionsverbesserung. Also ich versuche den Schmerz nicht immer in den Vordergrund zu stellen, weil das sowieso schon ein Problem ist, das wir facen, das oft viel zu überinterpretiert wird. Vielleicht können wir später noch ein bisschen über Schmerz reden. Das ist halt auch eine komplexe Sache, die nicht immer unbedingt viel leisten muss. Also ich versuche vor allem, wenn es halt jetzt um Athleten geht, gut, man muss sagen, ich habe jetzt nicht so extrem viel Erfahrung als Physiotherapeut. Ich habe halt neben dem Studium die ganze Zeit schon versucht, mir relativ viel anzueignen und im Gym mir Sachen anzuschauen.
Man muss ja sagen, wenn man als Trainer arbeitet, ne, und du vorher halt auch Leute hast, die hier und da mal Schmerzen haben, du betreibst eigentlich die ganze Zeit unterbewusst Physiotherapie, ne?
Ich würde es gern so sagen. Ich sehe es auf jeden Fall so. Also ich unterscheide Training und Physiotherapie nicht. Vor allem, wenn man als Trainer gute Kommunikation aufweisen kann, dann ist man eigentlich in vielen Belangen schon in die Richtung unterwegs. Aber man muss Physiotherapie natürlich auch lassen, dass sie viele Dinge kann, die ein Trainer nicht lernt, wie jetzt zum Beispiel Kontraindikationen und solche Sachen. Also das muss man dann schon unterscheiden.
Es geht ja natürlich auch über die einzelnen Fachbereiche. Ne? So als Trainer bist du halt eher so orthopädie-mäßig unterwegs. Ja. Ne? Auch gerade eher so mit diesen oberflächlichen Krankheiten. So. Also da spricht auch keiner von einer Fraktur und den OP-Indikationen und so bla 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 bla. Genau. Also das unterscheidet sich dann doch nochmal. Aber für die Herangehensweise, die die Leute auf dem Podcast interessiert, wird das halt schon sehr, sehr zutreffend sein. Ne?
Richtig, ja, ich sehe mich in der Physio so wie du, glaube ich, auch vor allem eher in der Ortho-Richtung, also Orthopädie, die Neurologie und so auch interessant, aber das ist, glaube ich, das, wo ich wahrscheinlich eher am ehesten Leuten helfen kann. Also ich sehe die Funktionsverbesserung, das ist halt ein Kontinuum, wo man halt entweder sagen kann, ich kann meine Deadlifts besser machen, weil das und das nicht zwickt und das besser läuft, oder ich hatte halt eben Schmerzen und kann meinem Alltag nicht ganz nachgehen. Also für mich ist Physiotherapie Leuten einfach dazu verhelfen, aktiver zu sein, mehr zu verstehen, also was für mich enorm wichtig ist, und das sieht man ja auch in den letzten 2 Jahrzehnten oder im letzten Jahrzehnt, was extrem aufgekommen ist, ist diese Aufklärungssache. Ja, also bei uns ist mittlerweile zum Glück auch schon so, wenn, egal welche Prüfung du hast, egal in welchem Fach, es kann Psychiatrie sein, es kann Neurologie sein, du beginnst immer damit zu sagen, okay, ich mache Aufklärung. Was halt einfach extrem wichtig ist, weil vor allem, wenn es uns um uns Kraftathleten geht, gell, ich kann daran denken, wie ich halt zum Beispiel vor 6, 7 Jahren gedacht habe. Viele Dinge wurden uns einfach nicht optimal beigebracht. Wir haben viele Glaubenssätze, die einfach nicht richtig sind, beziehungsweise auch wenn sie vielleicht nicht falsch sind sie oft irreführend. Also wenn ich irgendwie glaube, dass ich nur dann und dann gut performen kann oder wenn ich mit einem runden Rücken hebe, dass das schlecht ist und so. Das sind alles Sachen, die vielleicht am Anfang banal klingen, aber die brennen sich wirklich in unser Unterbewusstsein ein und führen dann auch dazu, dass unsere Performance leiden kann oder dass wir uns einfach Sachen nicht trauen und einfach anders agieren. Und da ist Aufklärung extrem wichtig. Und was ich auch mittlerweile im Personal Training gelernt habe, ist, dass man 2-mal mehr Aufklärung machen muss, als man glaubt, weil natürlich beim Menschen nicht immer 100% des Gesagten hängen bleibt. Ja. Also man muss wirklich schauen, dass wenige Key Points, die man einem Patienten oder einem Kunden näher bringt, hängen bleiben und dann auch immer wieder überprüft, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kunden 10-mal sehe, dass ich am Ende dann immer nochmal überprüfe, okay, hat er sein Verhalten jetzt geändert? Ja, traut er sich jetzt das zu machen? Oder macht er jetzt seine Übungen, weil er erkannt hat, dass das wichtig ist? Also Aufklärung ist für mich eigentlich das Allerwichtigste und alles andere kommt danach.
Ja, das wird aber teilweise auch bei gewissen Patienten immer relativ schwierig. Ne? Also so, man hat natürlich die wirklich was ändern wollen, aber wenn du halt eben jemand hast, der nichts ändern will, der eigentlich auch nur in die Physiotherapie kommt, weil er es irgendwie verschrieben bekommt oder keine Ahnung, weil er erwartet, dass er massiert wird, bei dem kannst du mit Aufklärung echt versuchen, manchmal, was du willst, es kommt einfach nicht an, weil er es eben nicht will, ne? Weil er sich nicht committen will darauf. Und das ist, dann wird es ein bisschen schwierig, aber auch solche Leute, wenn du genug dran arbeitest und vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit hast wie die normalen, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist, wir haben in Deutschland dann 6x20 Minuten oder so, dann wird es schon relativ schwierig. Ne? Wenn jemand wirklich so auf dem Standpunkt ist, ja okay, oder vor allem auch der Überzeugung ist, es wird nur besser, wenn du mich jetzt massierst, dann wird es super schwierig, innerhalb von 6 Therapieeinheiten manchmal den wirklich auf das Level zu bringen, so, ey, ich kann auch anders an mir arbeiten und vielleicht muss ich was an meinem Grundverhalten ändern. So, aber Ja, wie ist es bei euch in Österreich? Wie viel wie fällt so eine PT aus?
Also ich bin es eher aus, also ich bin es weniger aus den Instituten gewöhnt, ich bin es eher so aus den Praxen gewöhnt, wo viel freiberuflich gearbeitet wird. Und da ist es dann oft so, dass du 10 Einheiten verschrieben bekommst, 45 Minuten. Also man kann dann
okay, das ist halt auch schon eine andere Liga.
Das ist halt immer nur der Trick, die Ärzte müssen halt immer Einzelheilgymnastik und zum Beispiel Massage oder so aufschreiben, weil dann hast du 45 Minuten oder 60 manchmal. Und das ist natürlich sehr, sehr viel mehr wert als 20 Minuten.
Ja.
Das ist, aber das gibt es natürlich bei uns auch. Also wenn du jetzt in ein Reha-Zentrum gehst, wo auch teilweise wirklich gute Physios arbeiten, haben die oft auch nur 25 Minuten. Also es kommt ein bisschen auf Setting an.
Ja. Ja, das ist wirklich so. Also es kommt echt auf die Verordnung an.
Ja.
Manchmal hat man Glück, da ist wirklich die Massage plus die Krankengymnastik dann verbunden. Aber ja, in Deutschland ist es, also ich habe jetzt auch vom Praxisbetrieb gesprochen, ne? Also da ist immer so eine Range, ich glaube, es liegt sogar bei der Praxis, wie sie das handhabt, ne? Zwischen 15 und 30 Minuten, glaube ich, pro Einheit, ne? Ja, 15 Minuten
ist halt
Kabine an, aus, so hast noch 10 effektiv gefühlt, ne? Also das ist schon hart und auch 20 Minuten sind eigentlich auch nicht so lange, wenn man bedenkt, was da eigentlich alles in die Physiotherapie dazugehört. Also du musst eigentlich normal erstmal eine Anamnese machen, musst einen Befund machen und der dauert normal schon 3 Einheiten, wenn du ihn gründlich machen wollen würdest. Ne? Ja, ist dann halt ein bisschen schwierig. Deswegen kann ich auch oft verstehen, warum Physiotherapeuten gerade die unter solchen Maßnahmen oder solchen Maßnahmen unterliegen, sagen, okay, sie massieren erstmal, weil du kannst natürlich mehrere Sachen auf einmal machen. So, du kannst erstmal Palpation machen, du hast eine gewisse Inspektion schon, wenn der vor dir liegt, so in verschiedenen Ausgangslagen und du kannst währenddessen natürlich auch ein Gespräch machen und der Patient öffnet sich dir halt auch schon sehr, sehr gut, ne? Wenn du halt direkt sagst, okay, komm, ich behandle dich jetzt schon mal, dann fühlt er sich nämlich auch irgendwo wohler. Und ich glaube, das ist für die erste oder die zweite Therapiesitzung vielleicht auch gar nicht so verkehrt, aber dann irgendwann muss man natürlich auch in das übergehen, was du schon gesagt hast, Aufklärung betreiben und halt eben sagen, so ey, du musst halt selbst was lernen, weil wir haben jetzt hier nur 6 Stunden oder 10, wie in Österreich, und wenn du jetzt nicht selbst dran was änderst, dann wird es nicht besser werden, ne? Also so, ich kann dich hier 6-mal massieren, aber dann kommst du genauso nochmal zurück wie vorher.
Ja, man muss, um auch einfach die Frage noch zu beantworten, man muss tatsächlich wirklich einen Perspektivenwechsel manchmal machen und muss sich die Frage stellen, okay, warum agieren manche Physios so, wie sie es tun, ja? Und da muss man sie einfach in Schutz nehmen und sagen, manche können teilweise auch gar nicht anders, weil wenn du tatsächlich nur 15 Minuten hast, und das gibt es bei uns auch in diesen physikalischen Instituten, dann hast du, glaube ich, das erste Mal 30 und dann nur noch 15. Wie willst du das denn anders machen? Du musst dann halt einfach deine Struktur fahren, dass du relativ schnell wahrscheinlich zu passiven Modalitäten kommst. Während du jemanden massierst oder so, kannst du natürlich auch mit ihm reden, was dann wiederum ein Vorteil ist. Also man muss dann schon sehen, okay, welchem Arbeitsumfeld sind die Leute, ja, und welche Strukturen begrenzen sie bei dem, was sie tun. Und da muss man dann eben verstehen, okay, deswegen arbeiten sie so, wie sie arbeiten. Das ist wahrscheinlich dann das Effektivste, was sie gerade machen können. Und zweitens muss man auch ein bisschen verstehen, vor allem als Krafttrainierender, wenn man vielleicht das ein oder andere Mal einen Physio trifft und dann vielleicht nicht ganz zufrieden ist mit dem Outcome, dass einfach Orthopädie nur ein Teil der Physiotherapie ist. Und als Physio ist es halt einfach enorm wichtig, dass du in dem Spital zum Beispiel auf jeder Station zumindest das Wichtigste tun kannst. Natürlich ist es wünschenswert, wenn ein Physio sich spezialisiert, jetzt zum Beispiel in der Neurologie und dann nur noch mit Schlaganfällen oder so arbeitet, aber oft wirst du halt zumindest so ausgebildet in deiner Grundausbildung, dass du alles ein bisschen kannst. Du kannst im Schlaganfall helfen, du kannst einem Typen helfen, nachdem er sich den Oberschenkel gebrochen hat, du kannst jemandem helfen, der PAVK hat oder einen Herzinfarkt hatte oder whatever, ja, oder einem kleinen Kind. Und da muss man einfach verstehen, dass ein Physio einfach sehr generalisiert ausgebildet ist. Deswegen, das heißt nicht, dass wenn er sich spezialisiert, dann nicht gut sein sollte in dem, was er dann wirklich macht, aber man lernt es halt einfach eher mal breit gefächert und das muss man sich manchmal dann als Patient auch vor Augen führen. Darf einfach nicht zu viel erwarten.
Ja, schon. Ja, ich denke gerade, wenn jemand, also diese Spezialisierung, die erfolgt von selbst.
Sowieso,
ne? Also es gibt ja auch so diese 10.000-Stunden-Regel. Ne? Und ich denke, dass in der Physiotherapie diese 10.000-Stunden-Regel, wenn man sie einfach mal so nehmen würde, ne, die Ausbildung, du nimmst diese 10.000 Stunden, die ja auch kein festgesetzter Wert sind, aber verteilst die eigentlich so auf, keine Ahnung, 10 Fachbereiche oder was, ne? Plus die anderen, ja, was dann noch an Techniken dazu kommt, aber du nimmst diese 10.000 und dann hast du erstmal 20.000 von jedem Fachbereich gedeckt, so, ne? Und dann muss man sich das mal vorstellen, dann bist du vielleicht in der Praxis, ne? Also du da draußen, der das jetzt hört, du gehst zu einem Physiotherapeuten und hast vielleicht eine Schulterproblematik, so, ne? Aber 90% aller Leute, die zu diesem Physio auch gehen, ne? Die haben vielleicht eine Bandscheibenproblematik, Rückenschmerzen. So, das bedeutet, nur 10% aller Leute mit einer Schulterproblematik gehen zu diesem Physiotherapeuten. Wie viele Stunden lernt er, mit der Schulter zu arbeiten? Und Schulter ist nicht gleich Schulter. Ne? Du kannst eine Verletzung an der Rotatorenmanschette haben, du kannst, keine Ahnung, ein falsch stehendes Schulterblatt haben oder was weiß ich. Aber das bedeutet eigentlich, dass jeder Physio auf jeden Fall über mehrere Jahre noch die Chance bekommen muss, erstmal mit den ganzen Sachen zu arbeiten. Das weißt du, das weiß ich, weil ich habe immer wieder Patienten gehabt, auch so nach einem Jahr noch, ne? Also ich bin jetzt, keine Ahnung, 1,5 Jahre ausgelernt, glaube ich. Und es kommen immer wieder Leute zu mir und fragen mich, ey Daniel, so, ich habe das und das, was kann ich machen? Und ich denke so, cool, noch nie gehört, noch nie gehabt, noch nie gehört. Ja, wir versuchen mal die Standards so, ne? Und so wird man halt eben immer besser und besser und besser, aber das dauert halt extrem lange. Und wenn der gleiche Physio von der Orthopädie jetzt in die Neurologie geht, dann braucht er nochmal genau die gleichen Zeiten. Das ist halt eben, wie du schon gut gesagt hast, das verstehen halt eben die Leute nicht unbedingt, wenn sie halt zum Physio kommen, weil oftmals wird der Physio als der Heiler schlechthin dargestellt, ne? Ja, es ist schon komplizierter, wie man eigentlich von außen denken mag, glaube ich, ne? Es ist, auch die Ausbildung alleine, ne? Oder das Studium.
Es ist einerseits wahrscheinlich oft einfacher, als man vielleicht glaubt. Und also, ich weiß nicht, wie es dir geht, also mir ging es am Anfang so und jetzt immer noch so, dass ich so eine Riesenwüste vor mir habe, die ich wahrscheinlich niemals irgendwie auch zur Hälfte nur durchdringen werde, weil das einfach so ein Riesengebiet ist, der menschliche Körper. Gleichzeitig aber sind die Basics, vor allem wenn man wie wir als Trainer oder als Kraftathlet herkommt, doch relativ simpel. Nicht immer einfach in der Praxis, aber simpel. Und deswegen kann man zu einer hohen Wahrscheinlichkeit eigentlich fast jedem immer irgendwie helfen. Wenn man dann aber mal ein bisschen einen komplexeren Fall hat, vor allem wenn die Psyche und so mit reinspielt oder zu einem großen Teil mit reinspielt, dann kann es schon Sinn machen, dass man eher ein Spezialist ist in dem Gebiet und dann diese Sachen probiert. Also es ist oft eigentlich eher relativ simpel, aber manchmal braucht es dann halt eben Spezialisierungen. Und wie du da siehst, dann auch vor allem in der Orthopädie, also da ist jemand, der sagt, okay, ich bin ein Orthophysio, und dann sagt er noch einmal, ich bin ein Schulterphysio. Oder einer sagt vielleicht noch, ich bin eher für die Knochenbrüche, das interessiert mich, da bin ich gut und so. Ja. Ja. Also man kann sich strukturell extrem in etwas hineinfahren und spezialisieren.
Aber das ist ja tatsächlich nicht nur beim Physiotherapeuten so, das ist der Fachbereich Medizin natürlich, einfach. Natürlich, ja. Ne? Genau. Also so, gehst zum Hausarzt und sagst ihm irgendwie, keine Ahnung, ich würde gerne mal die Blutwerte untersuchen, und der sagt dir, dein Kreatinin ist zu hoch und du bist Bodybuilder so, und bemängelt das halt, ne? Und dann, da fängt es halt auch schon an. So. Also es ist nicht nur bei Physiotherapeuten so, dass halt eben gewisse Dinge so das Wissen überschreiten, ne? Oder einfach, weil sie sich nicht tagtäglich damit beschäftigen oder auch davon noch nie was gehört haben, sondern auch bei Ärzten. Und deswegen gibt's ja auch so viele gute Endokrinologen, deswegen gibt's ja Schulterspezialisten, deswegen, also das hat schon alles seinen Grund, weil es einfach zu viel ist, um alles zu können. Genau. So, es ist einfach zu viel. Also wenn mich jemand fragt, so Daniel, was kannst du noch von dem Gelernten aus seiner Ausbildung? Jetzt ein Jahr später so. Keine Ahnung, ey. Ich würde nicht darauf wetten, dass es noch viel ist. Also ich weiß das, was ich wissen muss, was für mich wichtig ist und was ich auch nicht missen will, Anatomie, Physio, funktionelle, also Biomechanik, sowas, auch Orthopädie, gewisse Dinge, aber ich weiß halt eben, keine Ahnung, ich kann dir jetzt nichts mehr von Dermatologie sagen oder so, ne? Ja. Wo ich jetzt wirklich drauf beharren könnte, okay, ich weiß genau, von was ich da noch rede. Ne? Ist nicht so, aber das ist auch in Ordnung, meiner Meinung
vollkommen
nach.
Vollkommen. Ne? Das menschliche Gehirn lernt ja vor allem auch durch Praxis. Ja, und man muss diese Dinge anwenden. Und deswegen macht es meiner Meinung nach auch sehr viel Sinn, sich in seinem Leben dann in etwas zu spezialisieren. Vor allem so als Physio und Coach. Ja. Weil man dann darin einfach wirklich richtig gut werden kann.
Ja. Was würdest du jetzt sagen, ist grundlegend im Kraftsportbereich? Also wie sieht die Physiotherapie allgemein im Sportbereich, worauf bezieht die sich da meistens? Nehmen wir jetzt einfach mal den Kraftsport, jetzt haben wir eben schon relativ gut erläutert, dass es eigentlich immer um die Funktion geht. Ja. Aber im Kraftsportbereich, wie sieht dort die Physiotherapie aus? Weil das ist auch für viele Leute, glaube ich, ein kleines Missverständnis, beziehungsweise wie kann man die Physiotherapie da angehen? Ne? Es gibt ja verschiedene Herangehensweisen.
Beginnen wir mit einer Gegenfrage. Was hast du das Gefühl, wie die meisten Kraftathleten Physiotherapie wahrnehmen?
Ja, eigentlich bin ich hier auch schon wieder beim Thema Hands-on, ne? Mhm. Also so, sie haben einen Schmerz, irgendwo ist der Schmerz und sie wollen diesen Schmerz behoben haben. Ne? Und um diesen Schmerz zu beheben, sagen sie meistens, oder weil das ist auch wieder Mundpropaganda, ne? Gute Erfahrungsberichte, wollen sie hands-on therapiert werden, weil derjenige hat ja Ahnung. Ne? Also immer wenn mich jemand fragt, so, ey, Daniel, so in Instagram zum Beispiel über eine Frage, ey Daniel, ich habe Schmerzen, ich habe hier Schulterproblematik, ich kann meinen Arm irgendwie nicht richtig bewegen oder bei Drückbewegungen tut's weh, ich war bei dem und dem Arzt, aber der kann mir nicht helfen, soll ich mal noch einen anderen Physio ausprobieren? Aber keiner will die Antwort haben, wie sie eigentlich sein sollte, glaube ich. Ne? Also so, die Akzeptanz fehlt oft.
Ja, okay, dann sehen wir es eh auf jeden Fall gleich. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch oft so ist, die Leute können ja nichts dafür, weil sie haben es durch gesellschaftliche Aufklärung halt so gelernt, dass Physiotherapie anscheinend so stattzufinden hat. Und bin, also um die Frage direkt zu beantworten, ich bin ein sehr großer Freund von dem Ansatz, den Gregory Lehmann hat. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Und das ist einfach so, build shit up, back again. Also schau halt einfach, dass du eine gewisse Zeit lang versuchst zu verstehen, warum etwas nicht ganz funktioniert oder wehtut, und dann versuch es langsam wieder moderat zu steigern. Und das ist eigentlich genau das, was wir als Coaches oder als Bodybuilder auch die ganze Zeit machen. Wir versuchen progressiv Leistung zu steigern und Performance in einer Struktur kann halt eben auch gesteigert werden. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste für jemanden, der Sport macht und einen Physiotherapeuten heranziehen muss. Wenn du einen Physio erwischst, der dir nicht irgendwie versucht klarzumachen, dass du von einem geringeren Punkt jetzt, von einem niedrigeren Punkt jetzt versuchen musst, wieder nach oben zu kommen, dann wird es mit geringerer Wahrscheinlichkeit zum Ziel führen. Weil das Ding ist, was ist denn dein Ziel als Kraftathlet oder als Sportler, wenn du zum Physio gehst? Du möchtest danach wieder deinen Sport machen. Achso, du hast halt jetzt irgendwie eine multimorbide, extreme Verletzung, dann möchtest du halt vielleicht einfach nur wieder gehen können. Aber wenn du halt irgendwie wieder Sport machen möchtest, dann möchtest du ja natürlich wieder das machen können, was du ausgeführt hast. Ja, sei es jetzt zum Beispiel eine Sehnenverletzung, die halt jetzt gerade dir nicht erlaubt, Bizeps Curls zu machen. Und gleichzeitig muss ich aber dazu sagen, dass ich einfach noch viel zu wenig weiß, um die ganzen passiven Modalitäten komplett zu verurteilen. Also ich folge natürlich sehr gern diesen ganzen Researchern und habe meine Research Reviews. Und der Eindruck, den ich habe, ist natürlich, dass aktive Therapie weitaus wichtiger ist als passive. Gleichzeitig habe ich aber ein bisschen auch so diesen Approach, dass ich mir denke, also wenn du als Daniel Kubik zu mir kommst und schon relativ viel weißt, wenn du zum Beispiel auch noch Physio bist und merkst, du verstehst schon relativ viel, du weißt schon relativ viel, hast einen super Coach, der ein gutes Programming mit dir macht und du trainierst irgendwie 6-mal die Woche 2 Stunden oder so, dann werde ich jetzt nicht unbedingt sagen, okay, wir müssen jetzt versuchen, dir noch 10 neue Übungen zu geben, damit das und das besser wird, sondern vielleicht werde ich dann erst recht mal etwas Passiveres mit dir machen, dass du einfach runterkommst und deine Angst vielleicht ein bisschen genommen wird. Wir können uns dann unterhalten, wie dein Programming eigentlich so aussieht. Vielleicht kann die Übung ausgetauscht werden, vielleicht kann die Reihenfolge dieser Übung ausgetauscht werden. Also da würde ich eher so über diese Komponente gehen, dass ich wieder an der Aufklärung arbeite und versuche zu merken, okay, gibt es hier irgendein Problem, das in der Vergangenheit schon zu dieser Verletzung geführt haben könnte? Und kann ich die Psyche des Athleten vielleicht auch ein bisschen manipulieren im Positiven. Nichtsdestotrotz werde ich schon in den meisten Fällen einfach etwas Aktives machen, weil auch wenn Leute von sich glauben, und da gehören wir oder vor allem ich selbst auch dazu, dass wir immer super gut trainieren und alles penibel ist und nichts ist verbesserbar, dann stimmt das halt oft einfach nicht. Ja. Also ich werde mir erst recht, wenn ich einen Kraftathleten habe, einfach die Ausführung von den Übungen anschauen, die Probleme machen. Oft sind es schon so diese kleinen Tweaks, die sich jeder wünscht, die es vielleicht nicht so oft gibt, wie es sich manche wünschen, aber oft gibt es ja diese Tweaks, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich stelle mich jetzt mit ein bisschen mehr Außenrotation hin und auf einmal geht die Kniebeuge schon besser und es tut nicht mehr weh. Oft sind die super, vor allem bei so Kraftathleten, aber es ist dann doch nicht immer so einfach. Also ich schaue mir vor allem die Übungsausführung an, schaue mir das Programming an, enorm wichtig, und schaue mir auch einfach an, wie hat sich das Trainingsvolumen oder Intensität zum Beispiel über die letzten Wochen und Monate verhalten. Gab es hier auf einmal eine Übung, die von 0 auf 100 komplett reingefahren wurde? Also diese Dinge schaue ich mir vor allem
an. Ja. Das ist ein guter Punkt, auch gerade was du angesprochen hast mit zum Beispiel der Außenrotation. Ne? Einfach eine klein bisschen mehr Außenrotation, die schon einen großen Effekt quasi haben kann. Jetzt mal eine Frage an dich, und zwar, das ist auch eine Frage, die mir meine Community ganz oft stellt. Und zwar, ja, die sagen immer, Daniel, ey, ich bin schief und bla bla bla, ich stehe zum Beispiel beim Squat nicht parallel, ne, also die Füße zeigen nicht beide in die gleiche Richtung, beziehungsweise haben nicht die gleiche Stellung, oder ich habe beim Bankdrücken so das Gefühl, dass eine Seite zum Beispiel ein bisschen tiefer hängt wie die andere. Was sagst du solchen Leuten so? Sollen die das zwangsläufig verbessern oder wie stehst du dazu?
Sehr, sehr gute Frage, weil also insgesamt können wir schon davon ausgehen, also ich glaube, dass es mittlerweile mehr als genug Research dazu gibt, die uns zeigt, dass so Symmetrie einfach nicht das Ziel sein sollte und oft auch gar nicht vorhanden sein muss. Also wir können das vielleicht dann einblenden. Es gibt so richtig krasse Athleten, die mit unglaublichen Skoliosen, wo du dir am Anfang denkst, wie kann der überhaupt nur gehen? Und die heben dann so ihr vierfaches Körpergewicht oder so. Ja.
Ich habe diesen einen im Kopf, der mit irgendwie 58 Kilo ja, 300 hebt genau, oder so, genau, aber komplett schief aber, ist. Ja, ne? Genau. Das ist
und
der Wahnsinn.
Funktioniert ja auch. Ja. Und natürlich sind das Extremfälle, die die Regel bestätigen, das uns einfach zeigt, Symmetrie ist nicht das Ziel. Und der menschliche Körper ist auch nicht immer symmetrisch. Also ich kann von mir berichten, ich habe meine linke Hüfte, ist halt einfach ein bisschen problematisch. Die muss auch operiert werden. Meine linke Scapula läuft beim Seitheben und so zum Beispiel nicht immer ganz richtig. Das ist dann ganz richtig, also was ist richtig und falsch. Aber sie läuft nicht so, wie ich es mir vielleicht wünschen würde, weil das mein Posing tangiert. Ja? Und als Bodybuilder habe ich natürlich schon das Ziel, Symmetrie zu erreichen. Aber solange meine Übungen funktionieren und ich keine Schmerzen habe, sollte ich mir nicht die Frage stellen, ob das jetzt da um 10 Grad weniger Außenrotation oder so ist, weil das einfach darauf hinausläuft, dass der Körper immer irgendwo asymmetrisch ist.
Ja.
Und das heißt gleichzeitig nicht, dass man nicht an diesen Dingen arbeiten kann, weil das kennst du sicher aus der Praxis. Oft kann man an diesen Dingen arbeiten und man kann sie dann eher Richtung Symmetrie wiederherstellen. Die Frage ist, ob das dann immer wichtig ist und ob es tatsächlich das war, was den Schmerz oder das Problem besser gemacht hat, weil das kann man dann nicht immer sagen. Aber was einfach wichtig ist, ist, dass man sich diesen Glaubenssatz nicht zu stark einredet. Weil wenn du jetzt irgendwie etwas von, mir fällt dir immer Liebschon Pracht ein, ja, die haben eine Millionen Follower auf YouTube, das ist ja unglaublich. Und ich bin nicht der jemanden haten will, ja, weil ich versuche immer beide Seiten der Medaille zu sehen und will auch so passive Sachen nicht immer haten. Aber es ist ja echt schon absurd, wie dir eigentlich eingeredet wird, dass wenn du schief bist, du komplett kaputt bist und Schmerzen haben wirst und früher sterben werden wirst und keine Ahnung was. Und das, was wir in der Praxis sehen, ist eigentlich genau das Gegenteil. Ja? Ja. Und was ich diesen Leuten dann wirklich klar machen würde, ist, oft versuche ich es dann, wenn mir im Gym dann jemand sagt, hey, schau her, mein linkes Knie ist da irgendwie im Valgus, dann versuche ich vielleicht auf gut Glück in kurzer Zeit einen Trick zu finden, der das besser macht. Und wenn das nicht funktioniert, dann rede ich halt einfach mal 15 Minuten mit ihm. Und zeig dem keine Übung, aber rede einfach mal 15 Minuten mit dem und stell dem einfach ein paar Fragen oder der und schau einfach mal, okay, was glaubt er eigentlich, was sein Problem ist? Ja, oder was glaubt sie eigentlich, was so das Problem ist? Ja? Und da sind wir wieder bei diesem Aufklärungspunkt. Und man glaubt es gar nicht, wie oft, und das habe ich wirklich schon auch am eigenen Leib erfahren müssen oder dürfen, man glaubt gar nicht, wie oft Dinge besser werden und Schmerz weniger werden kann, wenn man einfach nur seine Glaubenssätze ein bisschen ändert. Zum Beispiel mal mit meiner Schulter mal was gehabt. Oder mit meinem Low Back war das auch. Ich hatte schon öfter Low Back Episoden an Schmerz. Und habe da einfach mal mit einem sehr guten Physio geredet. Ist schon wirklich einige Jahre her. Und ich hatte, glaube ich, schon seit einem Jahr immer wieder Probleme mit meinem Low Back. Und das war damals der Boris, der dann auch mein Physio geworden ist und mich extrem viel supportet hat. Also Shoutout hier an Boris, super, hat ein Studio in Wien. Und der hat einfach nur mit mir geredet, hat mir ein paar Fragen gestellt, hat mich gefragt, ob ich wirklich glaube, dass mein Core zu schwach ist und so weiter. Und ich hatte nach einem Jahr Beschwerden, am nächsten Tag war ich beschwerdefrei. Ich hatte seitdem dann für Jahre nicht mehr Low Back Pain. Ja? Und da kann es nicht daran liegen, dass er mir irgendeine Übung gezeigt hat. Ich meine, er hat mir Übungen gezeigt. Aber da hat es einfach nur daran gelegen, dass er erkannt hat, dass ich gewisse Glaubenssätze hatte, die mir nicht gut getan haben, die mein Verhalten geändert haben, die Angst geschürt haben, ja? Und die meine Performance haben senken lassen. Ich meine, ich habe zu der Zeit mich nicht getraut, Romanian Deadlift zu machen, weil ich geglaubt habe, sie schaden mir. Ja? Und er hat einfach auf eine gewisse Weise mit mir kommuniziert und mir Angst genommen, ja, und mich ermutigt. Und auf einmal ging wieder alles. Ja? Und da sieht man eigentlich, dass diese Glaubenssätze oft einfach zu quasi so einer Schutzspannung führen können, die psychisch beginnt und dann aber wirklich strukturell auch ausartet. Ja? Ein super Wort ist hier zum Beispiel Flexionstoleranz. Also einer der meisten Leute, die dir das schreiben werden wahrscheinlich, ich meine, du bist ja auch da gut in der Skoliose-Sache drin, sind wahrscheinlich Leute, die sich nicht trauen, in Flexion zu gehen. Ja? Und Flexionstoleranz ist etwas, dieses Wort muss man den Leuten eintrichtern. Ja? Die Leute müssen einfach sich trauen, in Flexion zu gehen und diese auch zu beladen. Langsam, aber doch. Und es ist eigentlich so simpel, aber wie man es dann gestaltet, kann es in der Praxis durchaus ein bisschen schwer sein, aber eigentlich so simpel, und wenn die Leute es dann schaffen, ja, geht es auf einmal, geht es so gut. Ja. Und deswegen tut es mir immer ein bisschen weh und es tut es mir auch immer ein bisschen leid, weil ich es einerseits verstehe, wenn man diese Glaubenssätze hat und einfach Angst hat, dass etwas kaputt ist oder nicht mehr geht. Aber mir tut es dann auch einfach immer ein bisschen leid, weil ich mir denke, wer hat dir eingeredet, dass das nicht so funktioniert? Wer hat dir eingeredet, dass du nicht mehr trainieren solltest? Ja? Und das ist dann natürlich schwierig.
Und ich glaube, und das ist das große Problem an der ganzen Thematik, das sind die Ärzte und sind die Physiotherapeuten. Mm. Ne? Und ich glaube, das macht es eben so schwer. Ne, weil das kommt ja nicht von irgendwo her. Ne? Ja. Und auch der Dude, der die Kiste hochhebt, ne, und irgendwie einen runden Rücken dabei hat, ne, der wird auch von seinem Physio irgendwann oder irgendein Physio wird einem Kollegen von ihm oder was auch immer, wie das halt eben immer mit dieser ganzen Übertragung funktioniert, wird ihm gesagt haben, so, ey, mach deinen Rücken gerade, geh in die Kniebeugeposition und heb dann die Kiste hoch. So, ne? Und so überträgt sich das halt eben. Ne? Und das sehe ich auch als grundlegendes Problem, dass halt eben hier so zwei Welten dann irgendwie aufeinandertreffen. Ne? Also so, du hast diese, die versuchen mit Aufklärung zu schaffen und dann gibt es die, die einfach gar keinen Bock haben, sich damit zu beschäftigen und auch sagen so, ich will aber auch gar keine anderen Ansätze sehen, will keine anderen Ansätze hören und die blockieren das Ganze dann. Ne? Und dadurch, dass die sich so bekämpfen, die zwei Lager, wirst du sehr, sehr schwierig jedem helfen können, ne? Weil auch eine Person, also ein Patient A und B, so, die schließen sich natürlich einem Lager an, ob sie das wollen oder nicht, ne? Weil für den Patienten ist im Endeffekt der bessere Physiotherapeut, der den Menschen hilft, ne? Und was passiert in dem Moment, wenn du Aufklärung hast oder machen willst, aber der andere eigentlich von dir eine andere Erwartungshaltung hat, so, der wird erstmal mit Ablehnung kommen, so, und dann entscheidet er sich, okay, der eine, der wollte mit Aufklärung kommen, der andere, der massiert mich direkt so oder behandelt mich. Ja gut, die Massage, die hilft wahrscheinlich im ersten Moment, weil es eine Symptombehandlung ist, ne? Also Symptombehandlung funktioniert immer, ne? Also jedes Mal, wenn du aus der Massage rausgehst, wirst du dich besser fühlen, so, das kann ich dir versprechen, aber ob es dich langfristig zu deinem Ziel bringt, das wage ich halt oftmals stark zu bezweifeln, ne? Deswegen, beide Anwendungsbereiche haben auf jeden Fall ihre Berechtigung, aber man sollte dann halt eben schon schauen, was ist letzten Endes dein Ziel und wo willst du wieder hin. Dass keine Schmerzen oder nicht jede Art von Schmerzen alleine durch Aufklärung weggeht, so, dessen sind wir uns sicher bewusst und dessen solltet ihr euch da draußen auch bewusst sein. Allerdings ist es tatsächlich so, dass es der erste Schritt ist. Aufklärung ist immer der erste Schritt. Nehmen wir mal an, der Patient ist jetzt relativ aufgeklärt, der hat es auch akzeptiert, der weiß, dass es vielleicht auch ein bisschen dauern wird, bis der Schmerz weggeht. Wie würdest du jetzt jemandem raten, gerade hier aus dem Kraftsport, der eine Verletzung hat, wie er da rangehen sollte? Und ich denke, das kann man schon fast verallgemeinern, ne? Also natürlich nicht mit spezifischen Übungen, sondern einfach die Herangehensweise grundlegend. Erstmal, wie man so vielleicht ein Trainingsprogramm auch ändern sollte, dass der Athlet dann halt eben wieder trainieren kann erstmal.
Also grundsätzlich würde ich, wenn Schmerz gerade ein Thema ist, diesen definitiv auch respektieren. Also ich bin ein großer Freund davon, dass ich einfach Schmerz nicht aggraviere. Und da haben wir, glaube ich, viele Kollegen, die da einfach hart sein wollen, sagen wir so, und da einfach drüber fahren. Und das ist meiner Meinung nach keine gute Idee, weil Schmerzen sind leider etwas, das sich chronifizieren kann, vor allem wenn das Verhalten nicht passt. Also wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, wir tun die Deadlifts weh und ich mache sie aber trotzdem die ganze Zeit weiter und der Schmerz fährt dann vielleicht schon auf eine 5, 6, 7 von 10, ja, dann ist das wahrscheinlich sehr kontraproduktiv und kann den ganzen Reha-Prozess einfach sehr, sehr hinauszögern, weil man kann sich das so vorstellen, wenn es um Schmerz geht, dann gibt es etwas, das nennt sich Sensibilisierung. Und wenn ich für eine gewisse Bewegungsrichtung zum Beispiel oder für eine Übung oder für whatever sehr sensibel geworden bin, dann wird Schmerz auch sehr, sehr schnell ein Thema. Deswegen bin ich kein Fan davon, ihn zu aggravieren. Und ich finde es auch toll, wenn man jetzt zum Beispiel eine OP hatte, sich dann wirklich gut Schmerzmittel reinzuhauen. Ja? Weil man will diese über 7 von 10 einfach nicht haben. Weil man das, wenn man das über längere Zeitraum zulässt, damit kämpfen muss, dass das Ganze dann länger dauert, bis der Schmerz wieder auf eine Null geht. Also das Erste ist immer, Schmerz nicht zu aggravieren. Ja? Ich sage nicht, dass man eine Übung komplett rausnehmen muss oder so. Man muss halt schauen, was geht. Aber nicht zu aggravieren. Das ist der erste Schritt und da haben das sagen dir wahrscheinlich immer die meisten Physios und da werden sie auch recht haben. Das wäre die erste Sache. Die zweite Sache wäre dann zu schauen, welche Parameter kann ich ändern, um trotzdem noch relativ sinnvoll zu trainieren? Möchtest du mir mal zum Beispiel ein Beispiel geben, eine Verletzung oder so, und wir versuchen das dann an dem zu erörtern?
Ja, genau. Dann nehmen wir mal, Hüfte ist eigentlich gut. Hüfte ist gut, vielleicht die Kniebeuge macht Probleme oder die Squat-Patterns.
Etwas, was eh sehr häufig auftritt, ja. Und dann würde ich das Ganze so angehen, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt nicht beim Physio bin, dann würde ich, oder sagen wir mal, ich bin der Physio dieses Athleten, dann schauen wir dann zuerst einmal grundlegend einfach an, okay, welche Bewegungen tun weh und passt hier irgendwas ganz, ganz grob nicht, also ist zum Beispiel die Außenrotation deutlich weniger oder so, dann kann ich mir halt eben die Frage stellen, okay, ist diese Außenrotation jetzt weniger, einfach weil der Kunde Schmerz hat, und ist es eine Schutzspannung, oder könnte das etwas sein, was vielleicht schon davor gewesen ist und vielleicht dazu geführt oder beigetragen hat? Also ich würde mir schon mal diese strukturellen Sachen anschauen. Ich bin niemand, der sagt, strukturelle Sachen sind unwichtig, weil in diese Richtung geht es auch ein bisschen. Und ich glaube, da bin ich einfach zu biased, dass ich sage, nein, strukturelle Sachen sind durchaus wichtig, aber halt niemals 100%. Also ich würde mir einfach anschauen, passt da strukturell etwas nicht? Wenn das oft dann eh nicht der Fall ist, würde ich dazu gehen, zu sagen, okay, wie kann ich diese Kniebeuge modifizieren, dass ich sie immer noch in irgendeiner Form ausführe? Und da hat man im Gym eh tausende Möglichkeiten. Ja, also ich kann mir zuerst mal anschauen, okay, habe ich jetzt eine kniedominante Kniebeuge oder eine hüftdominante Kniebeuge? Ich würde eher Richtung kniedominante Kniebeuge mal beginnen, dass ich sage, okay, relativ aufrecht, zum Beispiel Front Squat, mehr über Knieflexion arbeiten und die Hüfte einfach nicht so tief gehen lassen, wenn das zum Beispiel das Problem wäre. Ja. Oder ich probiere einbeinige Sachen, wie zum Beispiel Lunges oder Split Squats, weil man da erst recht nochmal mehr die Bewegungsrichtung manipulieren kann. Oder ich probiere zum Beispiel mal das Gewicht zu senken und mehr Reps zu machen, ja, auch wenn das vielleicht nicht gerade optimal ist, wenn man das nicht will. Ja. Irgendwie so Cluster-Sets oder einfach mit mehr Pausen zwischendurch. Vielleicht ist der Hypertrophe-Reiz dann nicht so groß, aber ich darf in dem Moment nicht vergessen, wenn ich diese Verletzung anders angegangen wäre, dann könnte sie mich vielleicht Wochen oder Monate lang nicht Knie beugen lassen. Und natürlich nehme ich das dann in Kauf von meinem Mindset einfach, dass ich sage, okay, jetzt 3 Wochen vielleicht nicht die hypertrophsten Kniebeugen meines Lebens, aber trotzdem welche, die mir einen neuronalen Input geben. Ich fokussiere mich trotzdem darauf, jetzt in dieser leichten Variante besser zu werden und schaue dann, dass ich langsam wieder zur Kniebeuge komme. So würde ich das Ganze angehen. Also ich kann über Tempo auch variieren. Ich kann sagen, ganz langsame Exzentrik, langsamer Umkehrpunkt, nicht in die Dynamik zu stark reinarbeiten. Wenn das jetzt zum Beispiel eine Sehnenproblematik wäre, könnte das gut funktionieren. Also ich versuche irgendwie für den Kunden eine Bewegung zu finden, die diesem Muster ähnlich kommt, ja, vielleicht auch ein bisschen einen hypertrophen oder zumindest neuronalen Reiz hat und dann zu schauen, okay, wie kann ich das von dem Punkt steigern? Und ich hatte bisher wirklich, vor allem im Coaching, weil ich habe das ja im Online-Coaching die ganze Zeit, dass irgendwas mal wehtut, ist ja ganz normal. Ja. Ich hatte das eigentlich fast noch nie, dass jemand nicht mit diesem Approach besser geworden ist. Ja. Natürlich kann es durchaus manchmal vorkommen, dass man sagt, man hat dann wieder versucht, auf die 150 Kilo Kniebeuge zu kommen und dann ist das Problem wieder aufgetreten, dann kann man das Ganze wieder neu starten, hat aber schon Erfahrungswerte, dass man einfach weiß, okay, das letzte Mal hat diese Aufwärmübung super geklappt. Ich habe vor der Kniebeuge eine isometrische Übung gemacht, das hat mir einfach gut geholfen, mein Nervensystem hat gut darauf reagiert. Dann mache ich das dieses Mal wieder so und ändere halt einen anderen Parameter. Also bei einem Kraftathleten würde ich es immer so machen, dass ich einfach Sachen modifiziere und deswegen auch Funktionsverbesserung. Ich nehme dem Athleten definitiv nicht die Funktion weg, außer etwas ist jetzt wirklich broken und wirklich krasse Entzündung oder so, dann mal vielleicht ein paar Tage kein Training. Aber ansonsten bin ich wirklich ein Fan davon, weil du holst den Athleten auch viel besser ab. Wie klingt das denn für dich als Daniel Kubik, als Bodybuilder, wenn du jetzt zum Physio gehst und der dir sagt, nein, jetzt kein Training. Oder du gehst zum Physio und der sagt dir, schau her Daniel, ich glaube, du hast in letzter Zeit vielleicht ein bisschen zu viel gemacht, vielleicht ist dein letzter Deal oder ein bisschen zu lange her, ja, oder Schlaf oder whatever war in letzter Zeit nicht ganz optimal. Wir versuchen jetzt mal wieder ein bisschen leichter, ja, machst jetzt mal einen Deload und dann versuchst du statt den Kniebeugen nach dem Deload in der Intro Week einfach mal dieses Split Squat. Wie klingt das denn für dich? Du bist ja viel besser abgeholt. Ja? Und da sieht man dann wiederum, dass es dann gar nicht so sehr unbedingt aufs Strukturelle ankommt, sondern dass man den Patienten oder den Klienten dann einfach auf einer psychosozialen Ebene abholt, dem mit ein bisschen Empathie entgegenkommt, worüber ich, by the way, mein Bachelor-Thema schreibe, Empathie und Schmerz, und dass man dem da einfach entgegenkommt, ja, und der sich einfach vertraut fühlt, ja, nicht zu diesem Schwarz-Weiß-Denken ist, von Ja, Nein, sondern langsam vielleicht, ja, und dann zum Ja. Und das wäre eigentlich immer mein Approach, egal mit wem, aber vor allem mit Gott.
Ja, das ist auch meiner Meinung nach der beste Approach, beziehungsweise der Approach, der am besten verallgemeinert werden kann auf den Kraftsportbereich per se. Ne? Also erstmal Übung, wenn sie Schmerz macht, rauswerfen, dann im Anschluss halt eben schauen, okay, auf welche andere Bewegungs- bzw. welche andere Übung kann ich vielleicht machen in dem gleichen Bewegungsmuster. Vielleicht bietet sich da halt eben was an, statt einen Squat halt einen Split-Squat zu machen oder eine Beinpresse. So, und ansonsten, wenn auch die schmerzhaft sind, kannst du halt eben immer noch arbeiten über die ganzen Modifikationen, die du gesagt hast, so mit Tempo, Kadenz, Intensität, Intensitätstechniken und so weiter und so fort. Und natürlich auch über die Funktion prinzipiell, also die sollte man sich immer anschauen, deswegen ist es für uns auch eigentlich so cool, Physiotherapeuten zu sein, ne? Weil wenn man die Funktion eines Gelenkes versteht, beziehungsweise eines Muskels versteht, dann weiß man halt eben auch, wie man diesen auf eine andere Art und Weise trainieren kann. Mhm. Bringt vielleicht nicht immer, wie du auch eben schon gesagt hast, das optimale Ergebnis im Prinzip auf Hypertrophie. Also zum Beispiel, wenn du halt statt 10 Sätze die Woche squattest, dann einen Beinstrecker machst, ne, das bringt dir vielleicht nicht genau diesen gleichen Mehrwert oder diesen gleichen Input, aber du trainierst den Muskel, du stimulierst ihn immer noch und das ist halt eben erstmal so das primäre Ziel. Genau. Und so kann man auf jeden Fall schon mal rangehen. So, was würdest du Athleten sagen, die jetzt sagen, okay, Training ist angepasst, aber kann ich das Ganze vielleicht noch irgendwie beschleunigen? Kann ich vielleicht noch irgendwelche Dinge probieren, um halt letzten Endes da zu sagen, ja, vielleicht gibt es ja irgendwie noch eine Übung oder so, die ich halt zusätzlich einführen kann, sprich sowas wie halt explizit Sehnentraining, wie du auch eben schon gesagt hast, wenn zum Beispiel eine schmerzhafte Sehne ist. Es gibt ja Dinge wie extrem über die Exzentrik arbeiten, es gibt Dinge wie Dehnen allgemein, Mobilisieren und so weiter und so fort. Was würdest du oder welche Erfahrungen hast du schon mit so Zusatztechniken gemacht?
Also wieder der Disclaimer, dass ich einfach sehr vieles noch nicht weiß und wie gesagt, jetzt noch nicht super viel Erfahrung habe, aber das
Weltbild... Du sagst das jetzt immer so cool, du weißt noch nicht so viel oder hast vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung damit, aber wenn die Leute diesen Podcast jetzt hören, natürlich gibt es die Ultrasportphysios, die das tagtäglich machen, aber 97% aller Physios sind gar nicht in diesem Game drin. Also wirst du trotzdem viel speziellere Aussagen treffen können, wie andere, die halt, keine Ahnung, in der Praxis halt sind und ein ganz anderes Klientel haben, ne? Gerade auch hinsichtlich deiner Trainerausbildung und so. Ich finde, das muss man auch immer sagen, weil das hört sich immer so an, als ob man eigentlich gar nicht weiß, von was man redet, aber man weiß es eigentlich, da bin ich mir sogar sicher, mehr wie viele andere.
Ja,
ne? So, genauso weiß ich, dass ich halt in anderen Fachbereichen halt viel weniger weiß wie andere. So, ne?
Ja gut, das ist halt mein Vorteil einfach die ganze Zeit ist, dass von Tag 1 des Physiostudiums ich mich immer gefragt habe, das, was ich jetzt gerade hier lerne und hier höre, wie kann ich das dann auf mein Wunschklientel in der Zukunft ändern? Ja, und bei manchen Dingen wusste ich, okay, vielleicht sind die jetzt in der Wissenschaft nicht unbedingt super, super evidenzbasiert, aber ich glaube, dass sowas schon ganz gut sinnvoll sein kann für ein gewisses Szenario bei einem Kraftathleten. Also das war halt immer so mein Approach. Ich habe immer im Hintergedanken gehabt, wie ist es dann in dem Fall, also für mich zum Beispiel als Bodybuilder. Also lass mich dann nochmal auf jeden Fall auf die Sehne zurückkommen, weil da kann man sehr, sehr viel sprechen. Aber was generell alle Modalitäten angeht, die man zusätzlich machen kann zu Load Management, ist, dass man sich bewusst sein muss, dass alles, was wir selber, zum Beispiel mit Dehnen oder mit Wärme oder mit Foam Rolling oder mit Strom oder keine Ahnung, was wir selber machen können oder ein Physio bei uns machen kann, ist oft darauf basiert, dass es Neuromodulation ist. Sehr wichtiges Wort, Neuromodulation. Das bedeutet, dass unser Nervensystem immer auf externe Sachen reagiert. Und wenn man das aber klug anwendet, dann kann man das tatsächlich auch für einen langfristigen Erfolg verwenden. Ich gebe zum Beispiel, wir wissen von Foam Rolling, dass es eigentlich für die Regeneration wahrscheinlich sehr wenig macht. Ich bin kein Freund von Absolutaussagen, aber man weiß mittlerweile, gibt es genug Forschung auch zum Faszienmodell und so weiter, dass das nicht so viel macht, was die Regeneration angeht. Was wir aber wissen ist, dass 99% der Leute kurzfristig positiv darauf reagieren, wenn sie irgendwie so einen harten Schmerz mal kurz spüren, ja, oder einfach mal für ein paar Minuten getriggert werden oder halt auf der Foamroll sind. Ja, dann kann ich mir das jetzt zum Vorteil machen, dass ich sage, okay, ich nutze diese Neuromodulation, nicht unbedingt mit einem krassen Placebo-Effekt, dass ich dem Patienten sage, das und das macht dich jetzt besser, weil dann ist der Placebo-Effekt zu stark und da will ich ihm ja nichts einreden. Aber wenn ich ihm jetzt sage, schau her, das ist jetzt nicht die Welt, aber wir verwenden das jetzt für 5 Minuten, ich trigger jetzt mal kurz deinen Trapez, ja. Danach kannst du vielleicht mehr nach rechts schauen. Ich habe mir, by the way, den Nacken gestern verrissen, also könnte ich das erwähnen. Danach kannst du vielleicht 20 Grad mehr Rotation nach rechts haben, ja, Und dann verwendest du das bei deiner Handstandübung oder whatever. Ja? Kannst du in deiner Handstandübung ausführen, weil ansonsten wäre dein Trapez so tight, dass du es gar nicht erst machen kannst. Also diese ganzen Modalitäten kann man definitiv verwenden, wenn man auch nicht zu viel in sie hineininterpretiert, den unspezifischen Effekt dessen wertschätzt. Unspezifisch ist wichtig, weil viele dieser Sachen, wie zum Beispiel auch Schröpfen oder keine Ahnung, whatever was, ja, was vielleicht nicht die beste Evidenz hat, hat einfach einen gewissen unspezifischen Effekt, den man sich als Physio super gut zum Vorteil machen kann, wenn man einen einfach nicht länger als 10 Minuten oder so verwendet und dann einfach wieder zum Load Management. Wenn ich sage, ich probiere jetzt zum Beispiel, kommen wir zur Sehne, über Isometrie, also mir tut jetzt mein Knie weg, weil ich eine Quadrizeps-Sehnen-Tendinopathie oder whatever habe, dann mache ich jetzt zum Beispiel mal einen Spanish Squat. Für jeden, der das nicht kennt, das ist so, man nimmt sich ein dickes Resistance Band, steigt mit dem Knie hinein und geht dann einfach in die Kniebeuge, zum Beispiel auf 60 bis 90 Grad Knieflexion, hält eine Kettlebell oder whatever von 10 Kilo, gar nicht zu viel, und bleibt aufrecht und hat eigentlich eine super Belastung aufs Knie. Ja? Oft sorgt dieses Band dafür, dass das Knie ein bisschen nach vorne gezogen wird und dann weniger wehtut. Und man hat aber trotzdem einen extrem starken Zug auf die Sehne, geht aber nicht zu stark in die Dynamik, hält es einfach isometrisch für zum Beispiel mal 45 Sekunden. Und danach, ich garantiere dir, viele, viele Leute werden danach sagen, mein Schmerz ist weniger oder vielleicht sogar weg. Ja? Was habe ich gemacht? Ich habe nicht irgendwie die Sehne jetzt stark bearbeitet, die wird jetzt in den 45 Sekunden nicht adaptiert sein, ja? Aber dein Nervensystem wird in irgendeiner Weise reagieren. Und dann kann ich mir das zum Vorteil machen und sagen, okay, wir sind jetzt in dem Reha-Prozess noch gerade aus der Entzündungsphase raus und sagen, wir probieren heute zum ersten Mal die Split Squat. Ich glaube, dass es vielleicht noch ein bisschen zu viel ist fürs Knie. Ja? Mach aber davor diese Isometrie und mach die Split Squat einfach ganz einfach, ohne Gewicht, einfach auf Reps, mit langsamem Tempo zum Beispiel. Und auf einmal geht's. Ja, und das ist natürlich aber dann wiederum sehr, sehr viel wert, weil du einen leicht hypertrophen Reiz auf die Quadrizepsmuskulatur und die Sehne gesetzt hast. Ja? Und Sehnen sind sowieso, ich finde, das Paradebeispiel von Load Management, weil jeder, der schon mal wirklich eine Tendinopathie oder ein Sehnenproblem hatte, der weiß ganz genau, dass es nicht besser wird von irgendwelchen passiven Sachen, von Massieren oder Nichtstun oder so. Ohne diese Sachen jetzt wieder schlecht zu reden.
Das ist halt wirklich aber crazy.
Aber es wird einfach nicht besser. Die sind so festgefahren. Ja. Und da muss man halt einfach dann sagen, okay, an welchem Punkt ist die Sehne jetzt? Ja, wie stark ist sie wirklich in Mitleidenschaft gezogen? Ich hatte mal sogar einen Lektor, der war wirklich gut. Der war auch, den hatten wir in Clinical Reasoning. Und der war sein allererstes Jahr Lektor. Und der war super evidenzbasiert und der hat sich halt so Mühe gegeben, weil es sein erstes Jahr war. Und der hat sich gedacht, ich muss die Studenten jetzt mitnehmen und so. Und der hat uns dann auch wirklich immer Fragen beantwortet, war super. Und der hat mir dann mal, da sind wir noch nach der Vorlesung geblieben, und der hat mir mal erklärt, dass es Daten gibt, dass eine Sehne bis zu 6 Monate in der Entzündungsphase sein kann. Vielleicht sagt das einem jetzt nicht so viel, aber Entzündungsphasen sind meistens ein paar Tage und sogar ein Bruch oder so. Du hast halt ein paar Tage Entzündungsphase und dann ist die wieder abgeschwollen, ja. Und wenn du darüber nachdenkst, wie festgefroren Sehnen eigentlich sein können, ja, und wie lange das anhalten kann, also nicht, dass das jetzt immer 6 Monate dauern muss, aber dass dieser Prozess...
Und ich glaube, da kannst du ja auch nochmal reinspielen, ne, und sagen, wenn du dann halt eben innerhalb oder im Rahmen dieser 6 Monaten nochmal reingehst, dass es dann noch länger dauern kann, ne?
Genau.
Weil du diesen Entzündungsprozess eventuell nochmal neu startest, weil du zu früh da dran gegangen bist. Also das kann sich ewig ziehen.
Ja, so,
bestes Beispiel, meine Schulter.
Okay.
So, ich habe seit safe einem Jahr Schulterschmerzen. Was heißt Schmerzen so? Es hat anders angefangen, ne? Aber es ist immer noch nicht so wie vorher, weil ich auch immer nochmal zu früh zu viel will. Ne? Dann probierst du was und es tut nochmal weh. So. Aber ich weiß es halt selbst, so, dass es der Fehler immer bei mir liegt, ne? Aber ja. Also ich kann das wirklich auch bestätigen, das ist so. Weil der Schmerz ist nicht weg und ich weiß auch eigentlich, was ich zu tun habe. Ne? Nur ich fange immer zu früh nochmal an. Ne? Also so, ich gebe mir zu wenig Zeit. So. Und das merkst du in dem ersten Moment nicht. Aber das merkst du halt, wenn du halt von diesen 60 Kilo Bankdrücken vielleicht nochmal auf 80 eine Woche gehst nur und dann aber schon wieder bei den 100 bist und dann wieder hoch hinaus willst. So. Und irgendwann kommt der Punkt, und da sagt die Sehne oder die Struktur, nee, das will ich noch nicht tolerieren. Und dann fängt der Prozess gerade nochmal von neu an. So, ne? Also das kann sich wirklich schon ewig ziehen. Das ist krass. Also ich wusste nicht, dass sich der über 6 Monate ziehen kann. Also das ist mir neu. Aber es macht irgendwo auch Sinn von den Beobachtungen, die man halt immer wieder so erfährt. Ne?
Ja, das ist halt eben für den Fall. Also ich glaube, das Paper war irgendwie zu Patellasehne. Und das ist jetzt nur eine Tendenz, das war, glaube ich, eine Studie, aber es geht einfach darum zu zeigen, dass wenn man einfach die gewissen Sachen suboptimal macht, dass sich das einfach ziehen kann. Ja. Und es ist, wie gesagt, so ein Paradebeispiel sind so Sehnen, vor allem in der Schulter, weil die verzeihen dir nicht zu viel, dieses muskelgesicherte Gelenk, das ist da, das muss einfach wieder gut tolerant werden, weil sonst wird es halt einfach nicht besser. Ja. Und Szenen sind auch etwas, wo ich glaube, was ich gelesen habe und auch selbst gemerkt habe mit Kunden oder bei mir, ist, dass man erst recht auch schmerztolerant fahren muss. Also um so einen Richtwert zu geben, es sollte während einer Übung nicht unbedingt über eine 3 hinausschießen und auch am nächsten Tag nicht. Ja. Was aber relativ cool ist, also im ersten Moment klingt das dann vielleicht so, okay.
3 von 10,
genau,
ne?
Genau. Ist ja aber eigentlich ein relativ cooles Tool. Es ist eigentlich sehr simpel, dann das zu gestalten, weil man einfach währenddessen weiß, keine Ahnung, ich nehme jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Bizepssehne hatte ich mal jemanden, dem hat das halt vor allem in Pronation dann wehgetan, ja, bei Curls oder so oder beim Rückentraining. Und dann haben wir es so gemacht, dass er einfach Bizeps-Curls gemacht hat, ja, auf der linken Seite ganz normal weiter. Warum sollte der linke Arm nicht hypertrophieren? Ist, by the way, auch eine sehr, sehr coole Strategie, um zum Beispiel nach Verletzungen. Da gibt es im Bodybuilding mehr Studien dazu als in der Physiotherapie, aber du hast tatsächlich weniger Atrophie, wenn du die nicht betroffene Seite trainierst. Und warum sollte man sich das nicht zum Vorteil machen? Ja, man hat neuronalen Input über die nicht betroffene Seite, trainiert damit 25 Kilo, das war halt ein starker Typ, mit 25 Kilo weiter, macht seine Incline Curls und rechts beginnt er halt mit 3. Klingt, schaut halt jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich aus, man ist zur linken Seite gezogen, aber es funktioniert. Ja? Du curlst, ja? Rechts geht es ganz gut. Eine Woche später gingen schon 5 Kilo. Und so hat das dann so circa 6-7 Wochen gedauert, bis auf einmal auf der rechten Seite auch wieder 22 bis 25 Kilo gingen, mit einem Schmerz von 1 von 10. Ja? Und so ging das. Ja? Man muss halt geduldig sein. Und das ist aber relativ cool, weil es dir als Athlet einfach so diesen Wiederbefundungsparameter gibt, dass ich sage, okay, vielleicht habe ich jetzt gestern ein bisschen schlechter geschlafen, ich hatte gestern ein bisschen mehr Stress, heute reagiert die Sehne wieder ein bisschen mehr mit 4 von 10. Ich mache einen Satz weniger oder ich mache einfach 5 Kilo wieder weniger und schaue, wie die Sehne reagiert und komme morgen wieder zurück, übermorgen. Weil bei Sehne sollte man sich eigentlich so 48 Stunden Pause gönnen. Kann das dann einfach selbst sehr, sehr gut so gestalten. Und das sind halt einfach genau diese Dinge, die dir ein Physio mitgeben kann. Ja? Ich bin jetzt zum Beispiel zurzeit in Behandlung bei einem Kollegen von mir, der war mal mein Anleiter und der ist auch super auf die Schulter spezialisiert wegen meinem Posing. Also ich habe das eben, das vorher angesprochene Problem, dass meine Scapula nicht ganz das macht beim Posen, was ich eigentlich von ihr will. Und ich war das letzte Mal bei ihm vor, okay, liegt auch ein bisschen an Covid, das letzte Mal vor 10 Wochen. Ja, wir hatten die erste Einheit. Der hat mir einfach ein paar Sachen mitgegeben. Natürlich, man muss jetzt sagen, ich bin halt jetzt vielleicht nicht der Standardpatient, aber der hat mir 3 Übungen gezeigt. Hat mir sein Clinical Reasoning erklärt, ja, hat mich aufgeklärt und ich habe dann jetzt die letzten 10, 12 Wochen noch nicht gebraucht. Ja, und jetzt nächste Woche habe ich wieder den nächsten Termin. Ja. Also wenn man diese Dinge jemandem mitgibt und der dann auch wirklich versteht, ja, dann braucht er auch zum Beispiel nicht so oft zum Physio zu kommen, weil der einfach weiß, okay, wie kann ich jetzt selbst diese Szene im Reha-Prozess besser machen.
Ja, das ist aber auch cool, dass du das ansprichst, dass auch du zu einem Physio gehst, ne? Also auch wir, egal ob das jetzt der Anthony ist oder ich, wir nehmen uns da auch selbst nicht raus und wir sind auch auf jeden Fall vom Kopf her so eingestellt, dass wir sagen, okay, es gibt immer wieder Leute, die können uns noch was beibringen. Also ich glaube, das Schlimmste, was dir widerfahren kann, ist, dass du denkst, du weißt alles. So, egal wer da draußen du bist, du weißt nicht alles. So, und es gibt immer wieder einen anderen Input, der dich irgendwo ein Stückchen weiterbringen kann. Und ich glaube, das ist halt eben auch so der erste Schritt zur Besserung, wenn man sich einfach, wenn man nicht mehr alleine weiterkommt, ne, und sich eine externe Person dazu nimmt. Was, finde ich, wichtig ist dabei, ist, dass du nicht zu viele Leute fragst. Weil jeder hat eine andere Herangehensweise, jeder hat eine andere Strategie und jeder arbeitet über andere Techniken. Und wenn du zu viel versuchst, ne, also man kennt es ja immer so, im Training würde man sagen Program Hopping, beim Arzt, ich weiß nicht, ob es sowas wie Doktor Hopping gibt oder so, aber du fragst zu viele Leute, du hast diesen Arzt, du hast hier 2 Physiotherapeuten, da hast du noch einen guten Coach und hier hast du noch einen Kollegen mit Erfahrung, so hast du 5 Meinungen, wenn es jetzt 5 waren, ich hoffe, ich habe es schon erzählt, 5 Leute mit großer Wahrscheinlichkeit unterschiedlichen Erfahrungen und unterschiedlichen Herangehensweisen. Und wenn du das versuchst zu kombinieren, kommt Bullshit raus. Kann wahrscheinlich nicht funktionieren, also mit einer zu hoher Wahrscheinlichkeit kann es nicht funktionieren. Und dementsprechend würde ich da wirklich drauf schauen, dass du jemanden auswählst für dich, wo du auch sagst, okay, mit dem seinen Techniken oder mit seiner Herangehensweise kann ich mich identifizieren. Find gut, was er macht. Und wenn es nicht funktioniert, ja, und du hast es beobachtet, 6 Wochen, 8 Wochen, keine Ahnung, und du merkst, es tut sich gar nichts, es wird einfach egal wie nicht besser. So, und dann würde ich vielleicht sagen, okay, zu demjenigen, ja, wir haben das probiert, so, aber ich werde mal noch einen anderen Ansatz probieren, ne? Und dann gehst du halt vielleicht zu jemand anderem. Was ich oft beobachtet habe in der Vergangenheit, ist, dass das aber auch ein Problem sein kann, weil ganz, ganz viele Sachen, die nacheinander passieren, also jedes hat vielleicht so seinen Input, ne? Und am Ende bekommst du, also du gehst von dem einen Arzt, erstmal fängst du an mit Medikamenten, dann machst du Trainingspause, dann gehst du zum ersten Physio, dann gehst du zum Osteo, dann gehst du zur Akupunktur und keine Ahnung, so dir hilft nichts weiter und auf einmal bist du bei einem Typen und der hilft dir jetzt, ne? Also dein Schmerz wird auf einmal besser, so. Aber es muss halt eben nicht sein, dass genau der dafür verantwortlich ist, dass dein Schmerz jetzt besser wurde, sondern eher so dieser ganze Prozess, den du durchlaufen bist. So diese ganzen Inputs, die du bekommen hast, sind dann ein Baustein gewesen, um letzten Endes nochmal die Verletzung irgendwie zu verbessern oder den Schmerz zu nehmen oder wie auch immer. Also das ist auch so ein Ding, was ich persönlich auch schon durchlaufen habe, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin auch damals, weiß ich noch, so 2016 oder so war das, mit einer Schulterverletzung bin ich zu dem. Und irgendwann kam der eine Typ, ne? Und dann wurde es besser, ne? Und dann habe ich gesagt, so, er, Guru schlechthin, so, ne? Aber ich habe halt einfach vergessen dabei, dass ich schon sehr, sehr viele andere Sachen probiert habe. Und ich glaube, das ist auch bei ganz vielen anderen Leuten so, ne? Also ich weiß nicht, jeder kennt dieses Phänomen, ne? Also so, ja, man fragt den und auf einmal kommt so ein Mensch und denkst so, wow, das ist mein Mann.
Ja, es ist was einfach, in dem du sprichst einen extrem wichtigen Punkt an, weil wenn wir jetzt wieder beim Training bleiben, dann ist halt dieses Load Monitoring echt wirklich wichtig. Und wenn du aber bedenkst, dass Load nicht nur Trainingsload ist, wird dir eigentlich bewusst, wie viele Stellschrauben es gibt, die man vielleicht auch unbewusst gar nicht ändert, ja. Also da fallen, keine Ahnung, Stressoren rein, Schlaf, Ernährung, irgendwelche metabolischen Sachen, die vielleicht jemand hat. Und da fällt so viel mit rein, was man eigentlich manipulieren kann. Und den Leuten ist dann manchmal nicht bewusst, oder vielleicht war dir damals nicht bewusst, dass sich irgendwas in deinem Leben auch geändert hat, was dann positiv die ganze Geschichte beeinflusst hat. Und dann war es aber schwarz auf weiß eigentlich der Typ, der dir geholfen hat. Aber vielleicht war er nur eine gewisse Komponente des Ganzen. Ja, was ja überhaupt nicht heißt, dass er nicht geholfen hat. Das heißt einfach nur, dass er nicht 100% des Problems behob.
Ja. Ja, das ist schon witzig eigentlich, wie das manchmal geht, ne? Gerade auch, wenn man das einmal verstanden hat, dass halt eben super viele Komponenten mit reinspielen. Und oftmals ist es auch bei mir zu beobachten gewesen oder auch bei Klienten oder bei anderen PT-Kunden oder so, dass ein gewisser Stressfaktor eben auch eine Krankheit, eine Verletzung, einen Schmerz extrem beeinflusst. Also Stress ist so wirklich 100% eine Sache, von der ich sagen kann, guck, dass du erst stressfrei wirst und dann beschäftig dich mit der grundlegenden Verletzung, so, weil das, oder beziehungsweise das sollte auf jeden Fall stark einhergehen, weil solange du Stress hast, bist du verletzungsanfälliger und das ist auch ganz, ganz oft bei Klienten so, die verletzen sich oder die halten auch nicht so viel Volumen aus, das ist ja auch so ein Indikator schon dafür und was halt auch wieder zu Verletzungen führen kann, wenn man es nicht umstellt, wenn die viel Stress haben und sich einfach sagen so, ja, okay, ich bin aber hart, ich gehe jetzt trotzdem ins Training, ich mache trotzdem mein gewohntes Volumen und so weiter und so fort, dass dann darauf folgend halt einfach eine Problematik kommt. Ja, konntest du auch so beobachten
Definitiv, ja.
Ja, aber eigentlich hatte ich noch vor, über Stressmanagement so ein bisschen zu reden, aber ich glaube, das sprengt heute den Rahmen. Ich denke, da machen wir lieber nochmal eine separate Folge, bevor die Aufmerksamkeitsspanne kaputt geht, weil das ist nämlich auch ein super, super wichtiges Thema. Ja, Anthony, ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Ich wusste, es wird eine coole Folge. Ich habe auch jetzt das Gefühl, es war eine coole Folge. Ja, wenn die Leute dich irgendwo finden wollen, wo finden sie dich? Und vielleicht auch gerade die Leute, die eine Verletzung haben, bietest du aktuell auch Physiotherapie an? Mhm. Machst du sowas auch online?
Also zur letzten Frage noch nicht, einfach weil ich es quasi eigentlich noch nicht darf. Was ich einfach mache, ist, dass was ich die letzten 2 Jahre sehr häufig gemacht habe, ist, dass wenn in Wien zum Beispiel jemand ist und mich fragt, ey, kannst du mir da helfen, ich habe ein Problem, und dann schicke ich den immer zu einem Kollegen. Ich habe einfach das Glück, dass ich in Wien jetzt schon viele coole Physios kennengelernt habe und schicke den dann zu dem. Manchmal habe ich es auch so gemacht, dass ich dann mitgegangen bin, weil das für mich natürlich auch ein sehr cooler Lerneffekt war. Und dann sind wir zum Beispiel bei dem Physio und er schaut sich das mal an und sagt, okay, schau, da gibt es keine Kontraindikationen, da muss man das nicht mehr beachten, das sollte kein Krebs sein oder whatever. Und du kannst mit ihm trainieren. Ja, dann habe ich einfach so dieses offizielle Go, dass ich mit dem dann quasi Personal Training mache.
Ja.
Weil ich ja noch nicht meinen Bachelor habe und deswegen offiziell keine Physio mache. Also so mache ich das und bisher hat das immer super funktioniert, dass ich jemanden zu
ihm schicke. Das ist eigentlich eine coole Strategie, ja.
Das ist ganz cool, weil beide, es ist Win-Win. Ja. Ja. Der Physio hat ein bisschen was davon, der Kunde hat natürlich sehr viel davon und ich habe ich kann mit dem was machen und ich habe auch aus Physiosicht nochmal was gesehen, wie der Kollege das macht.
Ja.
Und ansonsten mache ich es halt so, dass bei meinen ganzen Online-Kunden ich halt immer ein Disclaimer habe, dass ich sage, schau, ich bin kein Physio, aber wir können es probieren und das funktioniert meistens ganz gut, wenn die mal ein bisschen was haben. Und
ja.
Ansonsten findet man mich vor allem in Das Gym, wo ich vor allem eben Personal Trainings gebe, sehr gerne. Und online auf trainwisely.net oder einfach auf Instagram, trainwisely.
Alright. Schau auf jeden Fall die Links in die Shownotes rein.
Danke dir.
Falls jemand was hat, kann er dir bestimmt auch ganz gerne mal schreiben. Was ich allerdings hier dazu sagen möchte, ist, Leute, wenn ihr Krankheit XY habt, ich habe es schon mal in einem Podcast gesagt, es ist weder der Anthony noch ich werden euch über das Internet eine Auskunft dazu geben, weil es einfach nicht machbar ist. Es ist nicht machbar übers Internet, egal wie viel Text ihr schreibt, eine Aussage zu geben, was ihr machen sollt oder ja, ich denke, jeder weiß, was ich sagen möchte. Es ist nicht, also wir würden eigentlich in einer Art und Weise verantwortungslos handeln, wenn wir euch dahingehend Tipps geben und dementsprechend nimmt diese Folge bitte nicht als Anreiz dafür, ja, eure Verletzungsgeschichte uns eine Nachricht ja nahezulegen und dann zu erwarten, dass wir da eine gute Aussage drüber treffen, weil das werden wir nicht können und das traue ich mir nicht zu. Ich glaube, der Anthony genauso wenig, weil ihr merkt schon, das Thema Schmerz und Verletzungen ist schon ein bisschen komplexer und auch wenn Herangehensweisen oftmals leicht sind, gibt es eben Dinge, die man vorher abklären muss, die haben wir hier jetzt gar nicht angesprochen, im Sinne von Befund, Anamnese und so weiter und so fort, die das Ganze halt eben unmöglich machen, eigentlich übers Internet sowas zu kommunizieren, mittels einer Nachricht. So, das geht einfach nicht. Genau. Alright, mein Lieber. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Hat mich gefreut. Und wie gesagt, Thema ja, Stressmanagement etc. können wir gerne auch in einer zweiten Folge nochmal angehen.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Yes. Hat
Spaß gemacht.
Sehr, sehr gerne. Alright, Toni. Ich wünsche dir was.
Ebenso.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Das war jetzt die Folge mit Anthony Kupe. Und zwar bin ich sehr froh, dass Anthony heute mit uns hier in dieser Show am Start war. Und ich denke, wir konnten euch ein paar tolle Einblicke in die Physiotherapie geben und vielleicht auch hier und da unsere Erkenntnisse mit euch teilen, sodass ihr diese nehmen könnt und auf eure sportliche Leistung bzw. euer Training übertragen könnt. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr den Podcast unterstützen wollt, dann wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr mir bei Apple Podcast eine Bewertung dalasst. Und da ist es egal, ob ihr nur eine Sternebewertung dalasst oder wirklich etwas schreibt, was uns weiterbringt, was wir vielleicht verbessern können und natürlich auch gerne etwas Positives dalassen. Das wird natürlich immer gerne gesehen. So können wir die Botschaft, die wir bei The Age of Iron verbreiten wollen, noch ein Stückchen weiterbringen. Ich danke euch jetzt erstmal für das Zuhören. Teilt die Folge mit euren Freunden, teilt sie nach außen mit der Welt und wir sehen uns bzw. hören uns in der nächsten Episode. Bis dann, euer Daniel.